wieder in gewohnter Umgebung. Das war ganz toll, ich habe da Bescheid gesagt beim LLZ bei Frau Jäger und dann hat sie sich sofort um das Video gekümmert und hat mir noch so Telefonnummern gegeben und hat selber Bescheid gesagt, dass hier eine Störung ist und anscheinend war es nicht so schlimm oder wurde in der Zwischenzeit repariert. Ich freue mich. Hallo, da sind wir also wieder. Es gab Wünsche, es gab Hausaufgaben, deswegen steht jetzt hier schon mal so ein bisschen was. Oh, und ich habe das letztes Mal, also erstens ist mir aufgefallen, dass der Ton irgendwie nicht so gut war. Da vermute ich aber, dass ich nichts dafür kann und dass das Mikro irgendwie nicht so gut ist, wie die, die wir hier normalerweise benutzen. Und dann habe ich auch oft gepatzt mit dem Tafel hin und her schalten. Das tut mir sehr leid. Ich habe geguckt und ich hoffe, dass wenigstens alles dann einmal zwischendurch lang genug zu sehen war, damit man sich das zusammenfassen kann. Ich hoffe, dass ich das heute wieder besser hinkriege. Hausaufgaben. Es wurde angefragt, nochmal Orthogonalbasen auszurechnen, sowohl mit Kramschmidt als auch vielleicht zu Fuß. Auf Normalbasis weiß ich nicht, ob wir das dann auch noch brauchen. Dann wurde ich schon gewesen, was ist Aufgabe 3 von der Beispielklausur zu machen. Da können wir mal gucken, vielleicht rechnen wir einfach ein, zwei Teile und schauen, was dann noch mal gefragt kommt. Dann hatten wir schon zusammen besprochen, dass wir nochmal gucken wollen, wie man ausgehend von großen charakteristischen Regionen im Sinne von großer Grad, interessante Zerlegung, gucken kann, wie kriegt man eine Zerlegung für den Wetter Tauben. Eine erste, damit man quasi so einen Weg hat, wie man jetzt hinlaufen kann, zu einer allgemeinen Normalform. Deswegen auch Normalform-Puzzle, dann können wir nämlich das Spiel spielen, welche Polynome passen zu welchen Normalformen. Und dann gab es noch die Anfrage, nochmal mit Abbildungsmatrizen rumzurechnen und zwar nochmal genauer zu gucken, wo spielt es eine Rolle, welche Basis man hat und wo nicht. Weil ja viele Rechnungen mit der Standardbasis deutlich einfacher sind und man dann vielleicht andere nicht so übt. Und auch in unserem Beispiel war es am Ende häufig so, dass wir die Standardbasis hatten, deswegen nehme ich diesen Wunsch sehr ernst und habe dazu auch was überlegt. Gleichzeitig weiß ich, dass es da von Mara inzwischen schon einen Videobeitrag gibt, sodass ihr also gucken könnt, ob sie das dann trotzdem von mir nochmal sehen wollen oder ob sie sagen, das ist erstmal okay. Außerdem sehen wir uns ja nicht zum letzten Mal, Montag ist Workshop und ich bin bereit, wenn Sie sich das wünschen, kurz vor der Klausur nochmal so eine Art Panik-Sprechstunde zu machen, virtuell, wo ich einfach nochmal eine Stunde oder zwei halt da rumsitze, eine Videokonferenz offen habe und wer was braucht, kann sich dann anquatschen. Wenn Sie das brauchen, dann müssen Sie sich halt bemerkbar machen am Ende der Vorlesung oder über Jean-Luc oder wie auch immer. Jean-Luc nimmt auch gerne noch anonyme Wünsche für Podcast-Folgen oder so. Also alles, was Ihnen jetzt noch hilft in der letzten Woche vor der Klausur, alles, was da so möglich ist von meiner Seite, das mache ich gerne noch. Und jetzt möchte ich ein Stimmungsbild haben, in welcher Reihenfolge wir uns die Sachen anpassen. Einfach nur für den Fall, dass wir nicht alles schaffen. Mein Vorschlag wäre damit anzufangen. Und dann gucken, Dankeschön. Und danach werde ich Sie dann abstimmen lassen, was davon wir dann nacheinander haben. Fast vergessen. Zum Glück ist hier ein großer oranger Zettel. Der Fachschaftsrat hat mich, jemand vom Fachschaftsrat hat mich gebeten, anzusagen, hallo liebe Studis am Video, das sind, oder insgesamt sind Sie viele, das weiß ich, dass der Spieleabend vom Fachschaftsrat verschoben wurde, der findet jetzt kommende Woche Dienstag statt. Also einfach mal drauf achten, auf die Seite gucken oder auf Aushänge achten. Das ist natürlich die perfekte Entspannung zwischendurch. Zwischen Workshop und dem letzten Tag, wo man nochmal seinen Spickzettel fertig schreibt vor der Klausur. Einfach mal ein paar Stündchen spielen. So, dafür habe ich jetzt Werbung gemacht und ich glaube, weitere Ankündigungen habe ich nicht. So. Folgendes habe ich mir zum Thema Orthogonalbasisgedöns überlegt, was wir machen können. Hier ist schon das Verfahren, das Kram-Schmidt-Verfahren angezeigt, sodass wir da nochmal reinluschern können, was da eigentlich los war. Und ich gehe jetzt gleich nach drüben an die Tafel und habe zwei Dinge mitgebracht. Einmal habe ich eine Gramsche Matrix dabei, bei der wir uns einfach nicht die Mühe machen zu gucken, ob die zu einem Skalarprodukt gehört, ob wir also Kram-Schmidt benutzen können, sondern wir gucken einfach, ob wir nicht zu Fuß eine Orthogonalbasis finden können und dann vielleicht sogar auch eine Orthonormalbasis mit Normierung. Und das andere Beispiel, was ich mitgebracht habe, funktioniert so, dass wir gucken, gehört diese Gramsche Matrix zu einem Skalarprodukt? Haben wir da also eine positiv definite Form? Und dass wir nochmal darüber reden, wie man das feststellen kann und dass wir dann einmal zu Fuß und einmal mit Gramm-Schmidt ausrechnen, wie man auf eine Orthogonalbasis kommt.
persönlich finde ich nicht schlecht, wenn man mehrere Wege kennt, irgendwas auszurechnen für den Fall. Denn wenn da was gegeben ist, wovon Sie nicht wissen, ob es ein Skalarprodukt ist, und Sie dann einfach mit Frank Schmidt losgehen, dann werde ich mich beschweren. Genauso, aus dem gleichen Grund habe ich übrigens in der Beispielklausur Anführungsstriche eingefügt in Aufgabe 3, Teil F. Denn die Matrix, die wir da haben, ist nicht invertierbar. Das heißt, streng genommen ist die Polarzerlegung nicht definiert, aber man kann natürlich so etwas wie eine Polarzerlegung versuchen zu finden und kann dann nochmal die ganzen Rechenschritte üben, die wir uns da angeschaut haben. Deswegen habe ich das im Klausurentwurf geändert. So. Gibt es Einwände dagegen, dass wir einfach mit einer Matrix starten, mal nachgucken, ob die zu einem Skalarprodukt gehört, also auch nochmal wiederholen, was ist da so zu tun, und dann einmal Herrn Schmidt benutzen und einmal zu Fuß rechnen? Wie ist das als erste Aufgabe von heute? Finden viele Leute gut. Dann, und niemand beschwert sich. Dann machen wir. Okay, das wird jetzt unstrukturiert. Ne? Das sind meine Notizen, Sie machen Ihre, machen sich ordentlich, falls es. Hier ist eine Gramsche Matrix. So, symmetrisch ist sie schon mal. Sie gehört also zu einer symmetrischen Linearform. Wir sagen mal, wir machen alles über R. Thank you. indem wir diese Linearkombination nehmen, zweimal hinschreiben und dann einfach alle Werte ausrechnen. Dann zieht man immer diese Lambdas raus, hat nur noch Formwerte, da stehen zwei Basisvektoren untereinander und dann kann man die Gramsche Matrix nehmen und einsetzen. Das deute ich jetzt an und schreibe nicht alles hin, aber dann sehen wir irgendwie, wie es geht. Ne? Brauchen wir später auch nochmal, wenn wir zu Fuß nach einer UB gehen. Haben wir also hier F von Lambda 1, nee, Summe, Lambda 1, I, mal Summe, Lambda 1, I, und dann schreibe ich das aus. Lambda 1 Quadrat mal F von 1, 1, da kann ich dann den Wert aus der Gramschen Matrix einsetzen. Brauche ich halt ein System, wie ich das mache. Ich habe vorne drei Summanden, ich habe hinten drei Summanden, ich erwarte also insgesamt 9 Summanden, wenn ich alles auseinanderziehe. Und dann brauche ich nur ein System, wie ich das mache. Also zum Beispiel erst den ersten mit dem ersten, dann vielleicht den ersten mit dem zweiten. Und ich muss hier nichts mit Körperautomorphismen machen, weil ich eine Linearform habe, ohne dass ich Körperautomorphismus von R soll spielen. Also kann ich einfach so nacheinander alles hinschreiben. Zu machen für die Lambdas und alle möglichen Fälle hinzuschreiben mit positiv, negativ, bla bla bla. Nö, hatte ich natürlich nicht. Und dann bin ich natürlich auch zu den Eigenwerten gegangen, weil ich den Eindruck hatte, dass es lustiger.
Das ist der andere Weg.
Thank you. Schmidt-Verfahren anwenden und können eine Orthogonalbasis basteln. Und wenn wir in die Matrix schauen, dann sehen wir doch auch, dass wir ein bisschen geschickt mit dem Basteln anfangen können, indem wir nämlich Informationen benutzen, die da drin stehen. Welche Basisvektoren stehen denn sowieso schon senkrecht aufeinander, einfach aufgrund der Infos in der Matrix? Wer kann mir dazu was sagen? Ja.
2 und 3 und 2 und 1.
Achso, Sie meinen das als Index, ja genau. Der zweite und der dritte Basisvektor, die stehen senkrecht aufeinander, das kann man an diesen beiden Nullen sehen. Und was war denn das andere?
Der zweite und der erste.
Genau, der zweite und der erste, das sieht man hier. Aha, heißt also, der zweite Basisvektor steht auf den anderen beiden senkrecht, es wäre gut, den zu behalten. Und dann kann man sich jetzt entscheiden, behält man den dritten und ändert den ersten ab oder andersrum. Ich habe beschlossen, dass ich, so wie es im Gram-Schmidt-Verfahren auch steht, mit dem ersten anfange, den behalte, mich darüber freue, dass der zweite schon senkrecht steht und ich da nichts ändern muss, und dann breche ich mit dem Verfahren den dritten aus. So habe ich das gemacht. Und wenn wir das gleich hingeschrieben haben, dann gucken wir, wie man es zu Fuß machen könnte, wenn man sich also diese Prüfung sparen würde, zu begründen, warum Gram-Schmidt greift, und man einfach zu Fuß eine Orthogonalbasis findet. Okay? Sie sehen so unbegeistert. Haben Sie eine Frage?
Wenn die Frage ist, finden Sie eine Orthogonalbasis? Wir sehen schon, dass zwei schon senkrecht sind, dann können wir sozusagen der Schritt über.
Ja, genau. Genau. Und wenn da steht, finden Sie eine oder schreiben Sie eine hin, dann ist mir auch egal, wie Sie die finden. Dann können Sie irgendwie rechnen oder auch gerne Methoden aus anderen Vorlesungen benutzen, das ist mir total egal. Ich gucke nur nach, ist es eine oder nicht. Und wenn da steht, bitte benutzen Sie folgendes Verfahren oder bitte benutzen Sie das oder bitte finden Sie eine Orthogonalbasis, in der der folgende Vektor drin ist oder so, dann muss es halt erfüllt sein. Ja.
Ja,
wir
sehen,
dass
die Vektoren senkrecht aufeinander.
Nochmal bitte?
Wir können sehen, dass sie senkrecht sind.
Wenn das so da steht mit den Nullen, ja, dann dürfen Sie sagen, ich sehe an der Gram'schen Matrix, dass folgende Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Ja, das dürfen Sie sehen. Genauso wie Sie in so klaren Fällen sehen dürfen, der zweite Basisvektor ist ein Eigenvektor zum eigenen 1. So, das dürfen Sie sehen und wohin schreiben. Da frage ich nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die nächste Tafel. Ich habe noch ein Schild. Das ist also Variante 1. OBB. Und wir beginnen, also die neuen Basisvektoren sollen C1, C2 und C3 heißen. Und wir beginnen so wie im Verfahren, indem wir den ersten Basisvektor nehmen und einfach behalten. C1 ist also B1. C2 setze ich als B2 und gucke nochmal nach, wäre das denn konsistent mit dem, was das Gram-Schmidt-Verfahren sagt? Ja, wäre es. Denn wenn ich in das Verfahren reingucke, dann steht da ja, ich kriege den zweiten neuen Basisvektor, indem ich den zweiten alten Basisvektor nehme, plus irgend so ein Zeug. Aber das Zeug da hinten ist 0, weil da ja der Gram'sche Matrix-Eintrag reinkommt von B1 auf B2 und der ist 0. Und deswegen wird der zweite Term, der da steht, einfach gar nicht relevant. Der ist 0, weil ein Faktor 0 drin steckt. Und dementsprechend würde auch das Verfahren uns sagen, dass wir den zweiten Basisvektor einfach behalten. Das ist gut. In der Hinsicht ist das Verfahren sozusagen effizient und sieht, wenn der Basisvektor sowieso schon senkrecht aufeinander steht. Gut. Gesucht ist jetzt C3 und da folgen wir dem Verfahren und gucken, was da steht. Was sollen wir da tun? Das steht jetzt ganz da unten. Wir sollen B3 nehmen. Plus. Minus μ1,3. Jetzt müssen wir schauen, was μ1,3 ist. Das ist der Formwert von C1 mit B3. C1 ist dasselbe wie B1, also können wir in die Gram'sche Matrix gucken. Wer sagt mir, wohin ich schauen muss und welcher Eintrag ich habe? Was ist dieses μ1,3? In der Spiel gucken Sie auf die richtige Stelle der Matrix. Da sehe ich schon eine Meldung, ein paar Leute diskutieren noch. Das ist in Ordnung, da wird noch gezögert. ist diese Seite wieder schneller. Ja?
Minus
1. Wo gucken Sie hin?
Rechts oben.
Genau, rechts oben. B1 und B3 wollen wir kombinieren. Und dann steht da minus 1. Also habe ich hier stehen minus 1 mal irgendwas. Lambda 1. Was ist Lambda 1? Lambda 1, das steht da oben, ist der Formwert von B1, was dasselbe ist wie C1, mit sich selber, hoch minus 1. Wo gucke ich da in der Matrix hin? Da sind die schnellen Augen in der Matrix, da auch.
Wir gucken nach oben hin.
Genau.
Und dann müssen wir mehr als 1,5.
1,5. Und dann kommt C1, also B. Schreibe ich direkt hin. Dann geht es weiter, plus minus μ2,3. Was ist denn μ2,3? Genau, wo gucke ich in der Matrix? Genau, denn ich muss mich ja nur erinnern, μ2,3 bezieht sich auf C2 und B3, aber C2 ist dasselbe wie B2, deswegen kann ich das wieder direkt an der Matrix ablesen und gucke dann einfach an die Stelle zweiter und dritter Basisvektor kombinieren. Das heißt, da habe ich eine 0. Das ist gut, da muss ich mich um den Rest nicht kümmern. Und diese 0 ist jetzt, weil wir über Vektoren reden, nicht die Zahlen 0, sondern der 0-Vektor und der 3. So ganz korrekt, obwohl das nur ein Schmitzel ist, aber gut. Und was habe ich denn da stehen? B3 plus 1,5 B1. Okay. Neue Basis. Und wir wiederholen nochmal kurz für AnfängerInnen, wie. Also mal angenommen, ich frage Sie, warum kommt jetzt nochmal wirklich eine neue Basis raus? Wieso ist das kaputt gegangen? Sie haben jetzt ja neue Vektoren. B1 und B2 sind gleich geblieben, aber der hier ist jetzt neu. Und warum habe ich jetzt insgesamt immer noch eine Basis für A?
Mit dem Austauschlemma.
Mit dem Austauschlemma, genau. Denn ich habe eine Linearkorrelation stehen, wo bei B3 und bei B1 von 0 verschiedene Koeffizienten sind. Beide dürfte ich also durch diesen Vektor ersetzen. Und ich entscheide B3 zu ersetzen. Das heißt, unsere UPB ist B1, B2, B3 plus 1,5 B1. Und dabei war egal, was wir für eine Basis zugrunde gelegt haben. Wir haben alles allgemein gemacht. Wir haben nicht mit der Standardbasis gelegt. Okay. Wer möchte jetzt noch sehen, wo geht, also normieren können Sie dann ja immer noch, indem Sie einfach den Formwert der Vektoren mit sich selber ausrechnen und dann entsprechend korrigieren. Müssen wir jetzt gleich nicht unbedingt machen, ansonsten sagen Sie schon. Wer will jetzt noch sehen, wie man OBD à la zu Fuß? Okay, sagt man das? Zu Fuß gehen? Okay. Allez à pied, sagt man das? Herr Rönsson, sagt man allez à pied, zu Fuß gehen? Ja, ne? Allez à pied ist zu Fuß gehen, oder? Achso, wie sagt man das?
Also, wenn man echt laut ist, ist es ein Tier, aber wenn man die Jugendlichen in der Fahrt hat, dann ist
es. Ja, ich meinte jetzt tatsächlich das Richtige zu Fuß gehen. Genau. Alle auf jeden Fall. Das wäre also jetzt OGW oder wir können ja schreiben, alle zu Fuß gehen und multilingual unterwegs sein. Wer möchte das sehen, wie man es ohne Gramsch mitmachen kann? Also zum Beispiel auch für den Fall, dass man keine Lust hat, das nachzumachen. Okay. Ja. Das Gute ist, dass wir genauso anfangen können, denn zu Fuß heißt ja, man guckt irgendwie hin und versucht Dinge zu machen, die man. Und das sind ja tatsächlich auch diese Dinge, bei denen unser Gehirn besser ist als der Computer. Den Computer müsste man, wenn er eine DVD ausrechnen soll, ja vorher sagen, wie. Das heißt, man muss einen Algorithmus schreiben. Deswegen ist Gramsch mit gut, es gibt einen Algorithmus. Aber wenn man zu Fuß guckt, dann kann man eben noch andere Dinge mit einbeziehen, bei denen es schwierig wäre, das einen Algorithmus zu sagen. Da müsste man ja durch Fallunterscheidungen reinschreiben oder so extra schleifen. Wollen wir nicht. Unser Gehirn kann das einfach. Wie fangen wir an? Wenn wir zu Fuß nach einer OGB suchen.
Erstmal schauen, ob man schon zwei Diagonale hat.
Genau.
Wir fangen genauso an wie vorher. Wir schauen, ob wir schon orthogonale Vektoren finden.
Und ja, wir können einfach genau die Zahl nochmal finden, die wir vorhin schon gefunden haben. Das heißt, wir fangen wieder mit B1 und B2. Und jetzt suchen wir etwas. Und kann mir jemand... Was suchen wir denn jetzt eigentlich? Wenn wir uns vom Verfahren lösen, sondern einfach nochmal so überlegen, was eine Orthogonalbasis eigentlich ist und was wir da jetzt also suchen, was uns noch fehlt. Wie könnte man das beschreiben? Was für ein Objekt suchen wir? Ja. Danke, wir suchen noch einen Vektor, dann sind wir fertig. Und was muss dieser Vektor leisten? Und? Die müssen zu dritt eine linearunabhängige Menge bilden. Genau. Dieser zweite Punkt ist wichtig, denn es gibt ja auch Formen, bei denen Vektoren auch sich selber senkrecht stehen. Und in einem meiner Beispiele, das ich für Sie durchgerechnet habe, ist es mir passiert, dass dann da so viel senkrecht aufeinander stand, dass wenn man nach Sachen im Senkrechtraum gesucht hat, man erstmal immer nur Vektoren in dem Erzeugnis gefunden hat und nichts außerhalb. Das heißt, man konnte erstmal keine Basis finden. Das macht Spaß. Das kann Ihnen passieren. Und dann also Vorsicht. Dann finden Sie zwar was, was senkrecht steht auf dem anderen Gedöns, aber es wird nicht notwendigerweise eine Basis. Deswegen ist der zweite Punkt auch wichtig. Gesucht ist ein neuer Vektor, ich nenne ihn wieder C3. So, dass C3 einerseits im Senkrechtraum des Erzeugnisses liegt. Ich fange mit 0 immer hier an der zweiten Stelle, da steht jetzt halt B2 statt B1 und dann muss ich in der Matrix halt auch an die richtige Stelle gucken. B1 mit B2 hat Wert 0, das heißt Lambda 1 geht uns quasi verloren. B2 mit B2 hat Wert 1, deswegen bleibt da ein Lambda 2 stehen. Und hier hinten habe ich B3 mit B2, da ist der Wert auch 0, also kommt raus Lambda 2 ist 0. Und damit habe ich alles rausgefunden, was man herausfinden kann. Ein Vektor, der auf B1 und B2 senkrecht steht, muss die Eigenschaft haben, dass er bei den Koeffizienten für für B1 und B3 diese Beziehung gilt und dass der zweite Basisvektor nicht benutzt wird. Das ist der Koeffizient. Also zum Beispiel könnte man doch einfach sagen, naja, diese Beziehung ist erfüllt, wenn Lambda 1 1 ist und Lambda 3 2. Dann könnte man also sagen, B1 plus 2 B3. B2 wird nicht benutzt, wie gefordert. B1 und B3 werden benutzt mit Koeffizienten, die diese Gleichung erfüllen. Und jetzt könnte man, wenn man will, nochmal einen Test machen und nochmal nachrechnen, dass der wirklich auf B1 und B2 senkrecht steht. Habe ich gemacht, passt alles. Und jetzt gucken Sie mal, im Vergleich zu dem, was rausgekommen ist beim Gram-Schmidt-Verfahren, was fällt Ihnen da auf? Achso, und das Austauschwender sagt wieder, dass es irgendwie eine Menge ist, bla bla bla. Das heißt, das ist unsere Idee. Und jetzt gucken Sie mal, im Vergleich zu dem Gram-Schmidt-Verfahren. Sehen Sie das? Nicht ganz, ne? Genau. Wir haben einfach nur ein skalares Vielfaches des Vektors hier stehen, den wir über Gram-Schmidt bestimmt haben. Einfach nur das Doppelte. Ja? Na, ich brauche jetzt ja aufgrund der Info, die hier steht, einen Vektor, bei dem Lambda 2 0 ist, das heißt, der zweite Basisvektor darf bei den Jagdmitteln nicht benutzt werden. Und für die anderen beiden Koeffizienten muss diese Beziehung gelten: 2 mal der erste minus der dritte ist 0. Oder anders gesagt, 2 mal der erste ist der dritte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dann also hier den Koeffizienten 1 einsetze, dann muss damit jetzt natürlich dieser 2 sein und damit kommt dann diese Linie. Und den Austauschstellen darf ich dann wieder durch alle gleich ersetzen und kriegt man schon schnell wach. Das heißt, zu Fuß geht es hier sogar ähnlich schnell. Man rechnet hier so ein bisschen was aus und das fühlt sich so an wie die lineare Gleichungssysteme. Und dann kann man ja normieren, wenn man das möchte. Und hat so eine Möglichkeit, jenseits von Skalarprodukten nach UGB zu suchen. Und wenn man sich nicht vorher theoretisch überlegt hat, dass es zum Beispiel sinnlos ist, nach einer UGB zu suchen, weil es aus irgendwelchen Gründen da in dem Fall cool. UGB ist nicht so das Problem, OND ist eher das Problem. Falls ich also danach frage und Sie theoretisch begründen können, dass es keine gibt, super, dann sparen Sie sich die Arbeit. Aber ansonsten wissen Sie jetzt auch ohne Gram-Schmidt, wie man zu Fuß losrechnet. Damit wäre dann aus meiner Sicht die erste Hausaufgabe erledigt. Mich haben Leute gebeten, dazu nochmal was zu machen und ich hoffe, dass wir jetzt auch genug nochmal um das Thema Form und Gram'sche Matrix rumgeübt haben, damit sie das halbwegs glücklich macht. Können Sie mir mal ein Signal geben, ob das reicht oder ob es jetzt noch weitere Fragen gibt? Keine weiteren Fragen dazu. Dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit und Sie müssen sich entscheiden, denn drei Felder sind frei. Nein, drei Fragen sind frei. Jetzt bin ich wieder drüben bei meiner Liste. Denn wenn ich jetzt mal so gucke, dann haben wir, wir haben ja noch Zeit. Schön. Per Abstimmung dürfen Sie jetzt entscheiden, welches von diesen drei Themen wir uns als nächstes angucken. Ich brauche also gehobene Hände und da, wo die meisten Hände sind, das machen wir als nächstes. Das ist einfach das Abstimmungsprinzip, was mir jetzt eingefallen ist. Ich glaube, das reicht für den anderen. So, wer möchte jetzt als nächstes über zumindest Teile von Aufgabe 3 der Beispielklausur reden? Und speziell nochmal, da steht ja komplexe Zahlen und so. Wer möchte das? Eine Hand, zwei, drei, vier. Ah, okay. Ungefähr 10. Wer möchte sich nochmal charakteristische Pronomen versus irgendeine Basis und wo das da ab und zu ist und was ausmacht und wo nicht und was man da vielleicht für Fehler macht. Eins, zwei, ich weiß ja nicht, welche Teile da für Sie jetzt besonders interessant sind. Wer möchte nochmal üben, eine Gramsche Matrix aufzustellen? Okay, warum nicht, wenn wir schon dabei sind? Sie sollen jetzt nicht nochmal nachrechnen, dass es eine ist, aber auf sowas sollten Sie auch vorbereitet sein. Und hier kombiniert man halt immer so Einträge aus den Vektoren.
Zum Beispiel ist f von dem ersten Standardbasisvektor 1, 0, 0 mit, sagen wir mal, dem vierten 0, 0, 0, 1. Die Basisvektoren sehen ja gleich aus, egal ob wir jetzt hier der erste Runde liegen, einfach weil die Einträge 0 und 1 sind. Da kommen also keine nicht reellen Zahlen vor. Gut. Das spielt jetzt also die Rolle von x1 und ist auch der einzige von 0 verschiedene Werte, den wir hier sehen, wo quasi x3 Wenn wir uns also jetzt die Formel angucken, dann sehen wir x1 mit y2 kombiniert, das wird 0, weil die 0 steht. x2 mit y1 kombiniert wird auch 0. 2 mal x2, y3 ist auch 0, weil diese ganzen Einträge 0 sind. Eigentlich kann ja nur dann was von 0 verschieden ist, da rauskommen, wenn ich x1 in Kombination mit y4 sehe. Aber das sehe ich dann da vorne gar nicht, also ist es 0. Und so gehe ich halt nach und nach alle Kombinationen durch. Und dann komme ich, muss ich aber gucken, auf folgende Matrix. Will ich das jetzt nochmal live machen? Ich gucke mal, ob ich es mir aufgeschrieben habe, das geht schneller. Bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Wir machen das einfach mal. Genau, man kann das einfach machen. Also, der erste mit dem ersten ergibt 0, weil die sich da, weil die Kombination da nicht vorgibt. Genauso der zweite mit dem zweiten, der dritte mit dem dritten, der vierte mit dem vierten. Man sieht ja nie den gleichen Index da irgendwo aufeinandertreffen. Deswegen sind die Diagonaleinträge 0. So, wo kann überhaupt was von 0 Verschiedenes rauskommen? Na, wenn ich zum Beispiel da vorne, wenn ich gucke, x1, y2, heißt also, ich brauche den ersten Standardbasisvektor links und den zweiten rechts. Das heißt, der Eintrag in der Matrix ist dann eine 1 hier und hier. Dann, wenn ich den zweiten und den dritten kombiniere, und das ist auch wieder egal, warum, weil beide Kombinationen da stehen und jeweils mit einer 2, also habe ich den zweiten mit dem dritten, das ist hier, und hier. Und was sehen wir noch? Den zweiten mit dem vierten. Und da ist dann wieder jeweils der Eintrag 1, weil ich ja nur zwei Einsen kombiniere ohne Vorfaktor. Und das ist meine Matrix. Wenn wir schon gerechnet haben, oder die schneller war als ich. Nicken. Okay. Jetzt haben wir so eine grafische Matrix aufgestellt für die geordnete Standardbasis. Die ist offensichtlich symmetrisch, die Form ist also symmetrisch. Was für Fragen haben Sie da jetzt noch zu, bevor wir weitermachen? Erstmal keine oder noch keine fertig formulierte. Jetzt soll man das als gramsche Matrix auffassen für eine Abbildung Alpha und das Spektrum berechnen. Ist eigentlich ja auch was, was wir können, oder? Die Frage ist, ob es irgendwo eine Rolle spielt, dass der Körper C zugrunde liegt. Das war, glaube ich, auch die Frage, ob wir nochmal was machen können, wo komplexe Zahlen vorkommen. Das heißt, wir könnten hier jetzt einmal losrechnen und schauen, ob wir irgendwo sehen, dass da komplexe Zahlen spielen. Minus 4x plus. Was hatte ich
egal ist, dass wir die komplexen Zahlen haben und nicht die reellen Zahlen, denn ich kann hier einfach die Nullstellen Wurzel 6 und Minus Wurzel 6 sehen. Mein Spektrum ist also 0 Wurzel 6, Minus Wurzel 6 und zwar egal ist. Mach es nicht, wir können in der Öffentlichkeit, muss eigentlich schief gehen. Wenn ich ganz richtig gerechnet habe, dann würde ich sagen, spüren wir der Erschöpfung der Macht. Ist okay? Anders wäre es, wenn jetzt, und das ist für später wichtig, für das Normalformgedöns, diese Unterschiede mit R und C, die merken wir eigentlich, wenn wir da im Polynom am Ende irreduzible Bestandteile sehen, die Grad größer als 1 haben. Also zum Beispiel sowas wie x² plus 3. Wenn ich sowas sehe und ich arbeite über R, dann finde ich weniger Eigenwerte, als ich erstmal erwarte, einfach weil ich hier keine Nullstellen finde. Ja. Und dann, wenn dann da sowas steht, wie sähe das über den Körper C aus, dann bin ich gefragt und dann kann ich sagen, ah, okay, hier habe ich jetzt noch Wurzel 3 hier und Minus Wurzel 3 hier. Und dann bin ich wieder beschäftigt. Reicht das für diese Aufgabe? Oder welchen Aufgabenteil wollen Sie sich noch angucken? Vielleicht ist noch irgendwas interessant? Aufgrund dessen, was wir schon Rechnung haben?
Da ist noch so Gedöns mit Kern und Bild und so. Irgendwelche Normalformen. Und dann eben in Anführungsstrichen die Polarzerlegung. Und da sind wir jetzt schon ganz weit, weil wir hier schon sehen, was für Eigenwerte wir haben. Dann kann man an der Matrix erkennen, dass der Kern in der Summe 2 hat. Das heißt, in der Normalform muss man die 0 quasi doppelt sehen. Und das klärt schon ganz viel. Jetzt der Moment nachzufragen, wenn Sie denken, hallo, was denken Sie da? Ja.
Wie sehen Sie an der Matrix, dass der Kern in der Summe 2 ist?
Gucken wir uns die Matrix mal an. Eins, zwei, drei Vektoren, die alle den gleichen eindimensionalen Kernraum erzeugen. Der liegt nicht im Erzeugnis der anderen drei Zeilen der Vektoren. Ich sehe sofort, dass die Matrix Rang 2 hat. Das heißt, das Bild hat Dimension 2 und mit dem üblichen Blabla in der Kerndimension 2. Und deswegen weiß ich, dass dieser, also hier sehe ich ja schon, dass der Eigenwert 0 mit zweifacher Vielfachheit vorkommt. Aber das heißt ja noch nicht, dass auch der dazugehörige Eigenraum, also der Kern, Dimension 2 hat, sondern nur höchstens 2. Und an der Matrix kann ich dann sofort erkennen. Das ist das Schöne, die Matrix beantwortet alle Fragen. Diese beiden Eigenwerte kommen ja nur mit Vielfachheit 1 vor, sodass ich also jetzt sofort nicht nur das Spektrum, sondern auch die Dimension der Eigenräume kenne und sehe, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Das kriege ich alles geschenkt. Das kriegen wir alles geschenkt. Ja. Ich kann Ihnen sagen, was man da alles für tun muss.
Oder ja, am Anfang.
Ja, genau. Ich kann Ihnen quasi ein bisschen das Kochrezept erzählen. Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben schon so ein bisschen D gemacht und ich habe was zu E gesagt und jetzt machen wir noch ein bisschen was von F. Okay. Anfang, sag ich mal. So, da folge ich jetzt einfach, also ich habe irgendwie im Hinterkopf, wie die Jordan-Normalform hier aussieht. Dann kann ich entweder durch Überlegen oder durch Ausrechnen rausbekommen, wie das entsprechende für A, Stern, A, Kostümiert aussieht. Diese Matrix schreibe ich jetzt, aber ich schreibe jetzt 1, 2, 1, 6 und 4, 2, 2, 1, eine Ecke. Ich überlege gerade, ob da irgendwo noch eine 6 fehlt. Das sieht daran, dass ich keine Notizen lesen kann. Du kannst das kurz überprüfen.
folgende Diagonalgestalt raus. Das heißt, ich mache das gleiche wie vorher. Ich habe hier die Abbildungsmatrix, berechne hier das Polynom dazu. Und das Polynom ist x² mal x minus 6 zum Quadrat. Sieht also ein bisschen anders aus. Und jetzt habe ich da plötzlich zwei Nullstellen mit doppelter Vielfachheit, nämlich einer 0 und einer 6. Die Jordan-Form sieht so aus. Und jetzt geht es darum, die Eigenräume zu finden. Denn ich brauche jetzt ja Eigenvektoren, um den konkreten Basiswechsel machen zu können, den ich brauche für die Polarzerlegung. Also so hat man es ja gemacht. Wir hatten uns überlegt, dass man die Matrix mit der transponierten multipliziert, dann sozusagen die Wurzel zieht. Die Matrix dazu wäre dann 0, 0, Wurzel 6, Wurzel 6 zum Beispiel. Man kann ja auch ein anderes Vorzeichen nehmen, aber so ist einfacher. Das ist halt, wenn die Matrix nicht invertierbar ist, alles nicht mehr eindeutig. Wir hatten in dem Satz, den wir formuliert haben, uns nur mit invertierbaren Matrizen beschäftigt und da war dann sehr vieles eindeutig. Und wir haben auch geklärt, warum. Das geht uns jetzt hier teilweise verloren. Und deswegen habe ich auch Polarzerlegung in Anführungsstriche. Aber man kann immer noch so eine Matrix finden, deren Quadrat genau diese Matrix ist. Also die Diagonalgestalt, die zu der Abbildungsmatrix gehört. Und dann muss man den Basiswechsel machen. Und da kann ich vielleicht noch zur Orientierung, wenn Sie jetzt rechnen und zwischendurch mal überprüfen wollen, was Sie gemacht haben, kann ich dann hinschreiben, ich habe Eigenvektoren gefunden. Das vielleicht noch? So, und dann können Sie gucken. Und wenn Sie dann weiterrechnen und morgen oder am Wochenende merken, dass Ihnen zwischendurch die Hälfte fehlt, dann sagen Sie halt Bescheid. Podcast-Folge oder Workshop. Okay, meine Jordan-Basis sieht folgendermaßen aus. Und ich habe das teilweise gemacht, indem ich auch die Matrix gestartet habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe nicht alle gleichen Systeme die ganze Zeit gelöst. Ich habe auch zwischendurch mal auf die Matrix gestartet. Und meine Jordan-Basis ist, wenn die Basisvektoren dazu jetzt B1 bis B4 heißen, ich weiß ja nicht, was für Vektoren da genommen wurden, ob das jetzt Standardbasis oder irgendeine andere. Dann habe ich B3 minus 2B1. Und wenn ich da drauf gucke, B3 minus 2B1, dann sehe ich das landet im Kern. Das gehört zum Eigenwert 0. Denn diese Zeile ist das Doppelte von dem. Entschuldigung, diese Zeile ist das Doppelte von dem. So, das heißt, so habe ich einen Vektor im Kern gefunden, der nicht 0 ist. Dann habe ich mir noch einen zweiten Vektor im Kern gesucht, der nicht 0 ist. Und zwar den hier. B4 minus B3 minus B1. Gleiche Geschichte, da habe ich einfach benutzt, dass diese beiden Zeilen gleich sind. Und damit habe ich jetzt zwei Vektoren, die eine linear unabhängige Menge bilden. Das kann man mit einem Austauschen machen und die mir schon mal den Kern erzeugen. Das heißt, mit dem oberen Teil der Matrix bin ich dann durch. Und jetzt brauche ich noch den Eigenraum zu 6. Und da sehe ich, was in der Matrix ist. Super, kann ich einfach B2 behalten. Und dann habe ich hier stehen B4 minus, ach ja klar, B4 minus B1, weil es ja die gleiche Zeile ist. Das stimmt aber nicht. Da habe ich mich irgendwie verstanden. Ach genau, das war das, was ich in der Matrix nicht richtig lesen konnte. Aber da das wirklich die Matrix ist, müsste ich dann nochmal basteln. Ah! Ich sag mal, B2 plus B1 minus B4. Das wird aber improvisiert und es muss nachgerechnet werden, dass das wirklich eine Basis bildet. Charles Simpson sagt mir zwar ja, mit ausgetauschen, aber es muss überprüft werden. Ich habe das für die Basisvektoren, die ich hatte, überprüft, aber der eine ist, glaube ich, nicht richtig. Ja.
Müsste das nicht sein, bei der zweiten B3 minus B4 minus B1?
Achso, es ist falsch mit den Vorzeichen, das kann sein.
Bei B3 ist doch.
Weil das ist zwei, weil der ist, ja, danke. Also hier genau andersrum. Dankeschön. Also, was ich gemacht habe, war, dass ich auf die Matrix geguckt habe und gesehen habe, durch die Zeilen, also durch die Binärkombination für die Bilder, habe ich durch Kombination gesehen, okay, dieser Vektor geht auf 0, dieser Vektor geht auf 0, dieser geht auf 6 mal sich selber, dieser geht auf 6 mal sich selber. Ich hoffe, ich habe jetzt alles ein bisschen nicht angeschrieben.
Und das könnte man dann nochmal explizit als Ausrechnung überprüfen. Ich empfehle es zu machen. Oder man löst die entsprechenden Gleichungssysteme. Das heißt, hier löst man das Gleichungssystem einmal für den Kern und kommt dann zum Beispiel auf diese Vektoren oder auf. Es gibt natürlich noch andere Lösungen, da haben wir immer einen zweidimensionalen Lösungsraum. Und für die Eigenvektoren zum Eigenwert 6 macht man auch das, was man immer macht, wenn man es nicht durch Hinsehen machen will, nämlich dass man die Abbildungsmatrix nimmt, 6 mal die Einheitsmatrix davon abzieht und dann wieder das entsprechende Gleichungssystem. Also nach dem Kern der Jordan-Basis. So kann man das machen. Und wenn man die Jordan-Basis einmal hat, dann hat man jetzt halt zweimal Basiswechsel. Der eine Basiswechsel geht von hier zur Standardbasis zum Beispiel, wenn man mit der angefangen hat und der andere Basiswechsel andersrum. Und ich habe sogar angefangen, die Basiswechselmatrizen auszurechnen und habe dann beschlossen, ich will nicht am Ende alles ausmultiplizieren, sondern das ist dann, wenn Sie möchten, Ihre Aufgabe, wenn Sie dabei sind. Ja.
Wenn ich nochmal erklärt habe, der Grunde steht ja da 0-Vektor, 0-Vektor, B2, B2.
Nee, das ist nicht der 0-Vektor, das Bild ist der 0-Vektor. Das ist eben gerade nicht das, was ihr wisst. Das ist Vektoren, die selber nicht 0 sind, aber die auf 0 abgebildet werden. B3 und B1 sind Basisvektoren, diese Linearkombination ist uns nicht der 0-Vektor. Aber danke. Ich kann mir vorstellen, dass manche irritiert waren davon, wie wir darauf gekommen sind, dass das gute Kombinationen sind. Die Bilder sind 0, beziehungsweise die Bilder sind 6 mal der Vektor, aber diese Vektoren sind nicht der 0.
Zum Beispiel, wenn man der vierte Vektor der Jordan-Basis bastelt, weil B2 ist klar, wegen der Matrix,
ja.
Aber Sie wollen jetzt eigentlich, dass die Menge linear unabhängig bleibt.
Ja.
Also,
genau.
Wenn ich zum Beispiel B2 minus der zweite Vektor nehmen.
Genau, B minus B, genau. Sowas kann ich nicht machen. Ich muss eine Kombination finden, die ab 6 mal das selber abgebildet wird und so, dass wenn ich das dazu nehme, ich noch linear unabhängig bleibe. Das kann ich machen, wenn ich zum Beispiel mehrfach ausverschüttet habe. Gut, und dann hat man eben die Basiswechselmatrizen. Und dann hat man am Ende wieder so ein Produkt stehen. Die Anleitung haben wir ja quasi gesehen. Einmal den Beweis für den Satz zur Polarzulegung und dann nochmal ein Beispiel. Sprich, das Rezept, was man so macht und in welcher Reihenfolge, das haben wir besprochen. Und hier können wir das nochmal sehen und mit einer Matrixvariante ziemlich viel hinbuchen lösen kann, wo man vielleicht nicht alle gleich. Und ich empfehle Ihnen immer dann, wenn Sie was sehen und wenn ich Sie nicht explizit nach einer Erklärung frage, dann dieses Sehen auch ruhig zu benutzen. Sie können ja auf dem Schnittzettel das eine oder andere nochmal nachrechnen, so vor sich. Aber wenn Sie gut sind darin, solche Dinge zu sehen, gerade bei Matrizen, ich weiß, dass manche wirklich gut sind im Rechnen mit Matrizen und da Dinge zu sehen, machen Sie das, nutzen Sie das aus. Dann müssen Sie nicht stur dem Ablauf folgen, den wir da mal im Beispiel in der Folie. So, jetzt sehe ich noch ein bisschen Irritation und Fragezeichen. Fragen Sie mich ruhig, dafür sind wir doch hier. Sollen wir irgendwas nochmal nachrechnen? Ging Ihnen das zu schnell? Fragen Sie ruhig. Minus 6 haben müssen, das wäre intuitiver gewesen im Zusammenhang damit. Aber jetzt habe ich einfach nur gesagt, ich sehe hier 0, 0, deren Quadrat das ist, ist hier. Aber die andere geht natürlich auch. Der Charme bei solchen Aufgaben, also der Grund, warum ich solche Aufgaben stelle und auch in der Klausur so oder so ähnlich stellen möchte, ist, also nicht, weil ich Lust habe, diese ganzen Rechnungen zu lesen, da gibt es ganz viel, was ich in Wirklichkeit natürlich nicht lesen möchte, aber an der Art und Weise, wie sie argumentieren, kann ich sehr viel sehen, was das Verständnis betrifft. Deswegen sind diese komplexen Aufgaben für mich irgendwie ganz, ganz gut. Manche der Rechnungen möchte ich natürlich sehen. Es macht ja Spaß, sie zu lesen, wenn sie gut geschrieben und gut begründet sind. Und wenn ich sehe, dass sie auch an der einen oder anderen Stelle Abkürzungen sehen, das ist toll, da freue ich mich wie ein Schneekönig. So war das in der dritten Klausur auch schon, in der dritten Modul-Vorleistungsklausur. Da habe ich Leute gesehen, die schon richtig virtuos da Dinge kombiniert haben und dann Sachen ganz schnell gesehen und geschlossen haben, ohne viel rumzurechnen. Ich dachte, super. Oder die Rechnungen waren irgendwie geschickt gemacht. Dann freue ich mich total. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf für nächste Woche. Aber es geht eben auch anders. Man kann elementar vorgehen, so wie die Resultate das in der Vorlesung gesagt haben, zu der Zeit, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Das geht auch. Sodass ich also hoffentlich sehen kann, ob Sie die Einzelkonzepte gut verstanden haben und im besten Fall, ob Sie die auch ein bisschen verknüpfen können. Das kann ich bei diesen Lösungen dann erkennen. Und das wirkt sich dann am Ende bei manchen Aufgabenteilen halt auch auf die Punktzahl aus. Aber an vielen Stellen geht es mir nur darum, können Sie das? Haben Sie verstanden, was ich von Ihnen möchte und wissen Sie, wie das geht? Wissen Sie, wie man da argumentieren muss? Können Sie das begründen? Können Sie das ausrechnen? Können Sie diesen Zusammenhang erklären? So. Ja.
Für mich ist es immer noch, also bei der Jargonbasis, immer noch die erste Summe sozusagen und die erste Differenz der Nullvektor, die zweite Differenz
nee.
Ist auch der Nullvektor.
Nein, diese Vektoren sind nicht der Nullvektor. B1, B2, B3 und B4 gehören ja zu einer ursprünglichen Basis mal, mit der wir angefangen haben, da Matrizen aufzustellen. Diese Basis habe ich nur nicht eingeführt. Ich habe nur Namen für die Vektoren hingeschrieben. Wenn B3 minus 2 B1 der Nullvektor wäre, dann wäre es möglich, den Nullvektor als nicht-triviale Linearkonvention mit Basisvektoren zu schreiben. Das geht doch nicht. Das ist ein Basisvektor. Das Bild des Vektors ist der Nullvektor, nach dem Abbilden. Das heißt, der Vektor liegt im Kern, aber er ist selber nicht der Nullvektor. Also bitte nicht die Vektoren, die da stehen, mit den Zeilenvektoren der Matrix verwechseln. Das ist nicht dasselbe.
Das wäre nur, wenn B1 und B2 die Standardnormalbasis.
Auch dann nicht. Nein, auch dann nicht. Wenn B1 und B3 die Standardbasisvektoren sind, dann steht da minus 2,0,1,0. Das ist nicht der Nullvektor.
Okay.
Nur das Bild ist der Nullvektor, nachdem ich abgebildet habe. Und deswegen habe ich die Matrix zum Kombinieren genommen. Aber die Zeilenvektoren der Matrix sind nicht die Vektoren B1, B2, B3, B4. Nee, ich verwechsel. Okay, gut, dass wir es gefragt haben. Ich habe irgendwo noch eine halbe Frage gesehen, aber weiß nicht mehr wo. Irgendwo auf der Seite war noch so eine halbe Hand irgendwie. Hat sich das erledigt? Worüber möchten Sie jetzt noch sprechen? Wir können noch bei Aufgabe 3 bleiben. Wir können auch noch mal kurz irgendein fettes Polynom hinschreiben und schauen, wie kommt man auf eine Zerlegung von V und Richtung Normalform und was für Fragen muss man dann noch beantworten. Und dann kann man auch noch mal gucken, was machen C oder R aus, wenn Sie das spannend finden. Da sehe ich Leute, die nicken. Leute, die nicken, werden hier immer und grundsätzlich als Ermutigung genommen.
Dann, und da ist aber Platz.
Okay. Die linke Tafel. Sagt ja auch niemand, dass wir 90 Minuten hier bleiben müssen. Wir machen das, solange Sie Fragen haben. Ich bleibe hier, ich habe keinen Ort, an dem ich sonst sein muss. Und ich hatte mir sogar irgendwelche großen Sachen aufgeschrieben. Als Idee.
Zum Beispiel hier. Also sagen wir mal, Alpha ist ein Homomorphismus. Und Alpha sieht folgendermaßen aus: x plus 3 durch 3.
ist die Frage, was sagt uns das Polynom und wie können wir anfangen, in Richtung einer Normalform zu sprechen? Also erste Frage, was sagt uns das Polynom? Welche Eigenschaften der Abbildung Alpha können wir am Polynom ablesen? Ohne weiteres Rechnen. Entschuldige mich bei allen, die das alles schon können und die sich langweilen, aber solange ich noch Fragezeichen sehe, ja?
Wir können nur Stellen sehen und es sind minus 3, 0 und 3.
Ja? Und welche Eigenschaft von Alpha können wir jetzt schon sehen, obwohl wir nur die Nullstellen und noch keine geometrischen Vielfachheit oder sowas haben? Na, was ist doch Thema? Wer erinnert sich? Da steht jetzt schon super wichtige Info an der Tafel. Alpha ist nicht Bielefeld. Genau. Der 1 mit 0 kommt vor. Alpha ist nicht Bielefeld. Und wir können die Dimension des Kerns auch jetzt schon einschätzen. Die ist 1 oder 2. Je nachdem. Okay. Und hier können wir jetzt die Eigenräume auch schon von der Dimension her einschränken. Hier ist der Eigenraum von Dimension 1, 2 oder 3. Hier habe ich schon gesagt, 1 oder 2 und hier auch 1 oder 2. Wenn wir jetzt also in Richtung einer Zerlegung gehen wollen von V und in Richtung einer Normalform, dann wissen wir doch jetzt schon, wo, und ich mache das jetzt erstmal für, was möchten Sie zuerst sehen, allgemein oder Jargon? Wenn es darum geht, sich daran zu passen. Hier ist es egal.
Allgemein.
Okay. Das hier gibt uns eine Zerlegung des Vektorraums in einen Block, der zu diesem Teil des Polynoms gehört, einen Block dazu und die Größen, und das ist eine Abschätzung, und ich sage nicht, dass es nicht fertig ist mit der Normalform, die Größen der Blöcke sind 3, 2 und 2. Sodass wir also jetzt hier oben einen Block der Größe 3 kreuz 3 sehen. Und das ist noch nicht die fertige Form, sondern sozusagen ein Zwischenresultat. Hier sehen wir 2 kreuz 2 und hier nochmal 2 kreuz 2. Und woher kommt das als Zerlegung des Vektorraums? Naja, das kommt aus einem Lemma von irgendwo in Kapitel 10. Der Kern der Nullabbildung ist ganz V. Deswegen habe ich gesagt, Normalformpuzzle. denn wenn ich Ihnen jetzt mal Dimensionen für die Eigenräume gebe, dann können Sie mir vielleicht sagen, wie groß die Kästchen am Ende wirklich werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mache, Dimension des Eigenhauses und hier steht der Eigenwert und wir gucken uns mal die verschiedenen Möglichkeiten an. Für den Eigenwert, das habe ich dann minus 3, 0, 3. Sagen wir mal, die Dimension beim Eigenraum für minus 3 ist 2, die bei 0 ist auch 2 und die bei 3 ist 1. Jetzt puzzeln. Da die geometrischen Vielfachheiten nicht dieselben sind wie die algebraischen, ist die Abbildung nicht diagonalisierbar. Sie dürfen jetzt also darüber nichts als die Diagonale diskutieren, sondern es ist die größere. Und jetzt nehme ich Vorschläge, welche Blöcke ich manipulieren muss und wie, um auf die richtige Blockgröße zu kommen für die allgemeine Normalform. Und wie die dann genau aussieht, das können wir dann auch noch hinschreiben, aber erstmal geht es darum, irgendwie hinzusortieren, wie man auf die Blockgröße kommt. Wenn das bei der Witz daran. Das hier gibt mir diese erste grobe Form und dann kann ich für jeden Eigenwert einzeln gucken, was jetzt innerhalb des Blocks noch passiert und wie das vielleicht noch klein wird. Ja?
Der unterlegte Block wird einmal in 2 plus 2 und 1 geteilt.
Dankeschön, weil nämlich jeder Block zu genau einem eindimensionalen Stück des Eigenraums gehört. Und hier bei der minus 3 habe ich insgesamt 3 plus 3 zur Verfügung und damit Dimension 2 rauskommt, müssen es 2 Blöcke innerhalb dieses Dings sein. Also muss das Ganze so aussehen. Hier einmal eine minus 2 und dann hier noch eine 2 kreuz 2, um den wir uns gleich kümmern. Bei dem wir schon mal wissen, der fängt an mit 0 und 1 und unten steht irgendwas. Wie geht es weiter? In der Mitte, da wo es mit einem der 0 liegt, wie ist es da?
Das sind 2 kreuz 1 Blöcke mit 0.
Genau, auf diesem Stückchen, also die Einschränkung der Abbildung darauf ist sozusagen diagonalisierbar. Sehr gut. Und dann habe ich noch das untere Stückchen, was zu 3 gehört. Wie ist es da?
Der bleibt
so. Dankeschön. Und jetzt gucken wir uns die Koeffizienten an, die bei der allgemeinen Normalform rein müssen. Die Polynome, die jetzt jeweils dazu gehören, also hier bei den 2 plus 2 noch, da habe ich das Polynom x plus 3, aber jetzt nicht mehr um 3, sondern Quadrat. Minus 9 und minus 6. Zack, so, jetzt kommt der Block da unten. Da habe ich jetzt minus 3 zum Quadrat. Das ist x Quadrat. Minus 6 plus 9. Und dann habe ich da also eine minus 9 und eine 6 stehen. Fertig ist meine allgemeine Normalform. Und wie Jordan aussieht, oder? Wer weiß nicht, wie man jetzt daraus Jordan bastelt, ohne zu rechnen. Wer möchte das sehen? Niemand, okay. Wenn ich das jetzt abwandle, das Polynom, und dann noch sowas reinschreibe wie x2 plus 3, das hatten wir ja vorhin das Thema, dann bekomme ich, wenn ich über R arbeite, keine zusätzlichen Informationen über Eigenwerte, denn es kommen ja keine neuen Eigenwerte von diesem Stückchen des Polynoms. Und das heißt, die allgemeine Normalform kann ich dann mit dieser Methode hinschreiben. Ich habe ja ein Polynom, ich kann Koeffizienten in den Block schreiben, der Größe 2 plus 2. Aber die Jordan-Normalform ist nicht definiert. Wer möchte sich dazu nochmal was anschreiben? Also ein Polynom, wo das so passiert. Will das jemand sehen? Ja, okay. Machen wir das. Dann können wir mal die Seite wechseln und da drüben das wegwischen. Und dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Na, jedenfalls hört das Video dann auf. Wir können natürlich so lange bleiben, wie wir das brauchen. Bis wir rausgeworfen werden. Okay. Dann basteln wir mal noch ein Beispiel, wo sowas passiert. Mit weniger Nullstellen als man erwartet. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt genauso anfange, meinetwegen die Beta, x plus 3 mal x Quadrat, aber jetzt habe ich da noch stehen x Quadrat plus 2 zum Beispiel. Und ich hier, ein sitzt hier. Aber da ich hier ja im Körper R keine Nullstellen finde, kann ich jetzt nicht für all diese Teile der Zerlegung die gleiche Analyse machen wie gerade. Ich kann nur gucken, wie sehen die Blöcke für die allgemeine Erwartung aus. Und das mache ich dann genauso wie vorher. Das heißt, irgendwie brauche ich Zusatzinfo. Da und da brauche ich die Dimension der Eigenräume, ansonsten weiß ich dann wieder nicht, wie die Blöcke aussehen. Hier bin ich da sowieso schon am Ende, denn das ist ein irreduzierter Bestandteil des charakteristischen Polynoms, der keine Eigenwerte liefert. Der also einen Block liefert, der entsprechenden Größe, aber ich kann nur die Koeffizienten dann entscheiden. Ich kann jetzt nicht irgendwie mit Dimensionen von Eigenräumen argumentieren, jedenfalls nicht über R. Wenn ich das will und wenn ich eine Genre-Normalform haben will, dann muss ich wechseln zum Körper C und dann kriege ich hier noch zwei zusätzliche. Heißt also, dass hier, wenn ich jetzt für die allgemeine Normalform anfange zu basteln, ich da wieder mit einem 3-Kreuz-3-Block anfange und dann gucke, ob der kleiner wird, hier mit einem 3-Kreuz-2-Block, der zum Kern gehört, beziehungsweise zum Kern von Alpha Quadrat, das muss nicht dasselbe sein. Und hier habe ich einen Block, der dazu gehört und von dem ich jetzt schon weiß, wie er aussieht. Denn das hier ist jetzt ja für die Einschränkung von Alpha auf den entsprechenden Teilraum sofort nicht nur das Charakteristische, sondern auch das Minimalpolynom, denn dieses Stückchen ist ja schon irreduzierbar in R. Und die Koeffizienten, die ich sehe, sind 2 und 0. 0 steht hier quasi beim x. Das heißt, dann habe ich hier stehen minus 2 und 0, umgekehrte Reihenfolge, umgekehrtes Vorzeichen. Und das ist mein allgemeiner Normalformblock, der dazu gehört. Hier weiß ich wieder nicht, hier weiß ich auch nicht. Brauche ich zusätzliche Infos? Wenn Sie wollen, können wir nochmal puzzeln. Aber in der allgemeinen Normalform weiß ich jetzt schon mal das. Und ich weiß, dass die Orange-Normalform nicht definiert ist. Und das würde ich dann eben auch erwarten. Wenn ich in der Klausur nach sowas frage, dann erwarte ich halt, dass sie sowas sagen, ja, Spektrum ist so. Man hat weniger Eigenwerte, als man aufgrund des Grades des Polynoms erwarten würde. Und dann kann man, wenn man gefragt wird nach Normalform, und wenn sie sich eine aussuchen dürfen, können sie zum Beispiel auch sagen, ja, Jordan-Normalform geht hier gar nicht, weil, und die allgemeine rechnet es aus, und dann haben sie jetzt ungefähr ein paar Fragen, die man da anfangen kann.
Die Dimension dieses Eigenraums ist 1, weil es irreduzierbar ist, oder?
Welcher Eigenraum?
Von dem Nicht-Eigenraum.
Eben, es ist halt kein Eigenraum. Man könnte sagen, der Kern davon ist so, der Kern von Alpha eingesetzter Reihen ist so eine Art verallgemeinerter Eigenraum, aber das fühlt sich hier ja noch komischer an als bei den anderen Teilen des Polynoms, weil man hier ja wirklich in R keine Nullstellen hat. Ich würde also einfach sagen, Kern von Alpha Quadrat plus 2 mal Identität. Ich würde nicht mit, also ich würde das Wort Eigen rauslassen.
Aber, ja. Die sind dann immer eindimensional.
Nee, zweidimensional, das ist ja der Punkt. Der Kern davon hat Dimension von Alpha eingesetzt rein, hat Dimension 2. Und man kann das auch nicht weiter zerlegen. Das hier ist das gehört zu einem Alpha unzerlegbaren Stückchen des Vektorraums, das Dimension 2 hat. Deswegen auch ein 2-Kreuz-2-Block, den man jetzt nicht noch irgendwie weiter aufteilen kann. Wenn das zu einem Teil des Polynoms gehören würde, wo man Nullstellen sieht, dann könnte man anfangen, über Eigenräume zu gucken, ob die Blöcke noch kleiner werden. Aber hier ist es überhaupt nicht sinnvoll, weil ich in R keine Eigenwerte sehe. Kann Ihnen auch passieren, dass die ganze Abbildung so aussieht? Wenn wir uns vorstellen, das hier ist unsere niedliche kleine Abbildungsmatrix für eine Abbildung von R² und selbst, haben Sie genau dieses Problem. Das ist das charakteristische Polynom. Sie sehen keine Eigenwerte, Sie können also gar nichts machen. Jedenfalls nicht im Sinne von Jordan.
Ah, das geht dann nicht.
Es ist nicht definiert. Wenn Sie nochmal gucken in die Vorlesung, dann steht da bei den entsprechenden Sätzen, wo es um die Jordan-Normalform geht, eine Voraussetzung. Nämlich, dass das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Und das tut es nicht. Das hier ist kein Linearfaktor. Also da wird schon mal gucken. Das ist der Grund, warum ich Sie da noch mal so ein bisschen sensibilisieren möchte. Einmal, was für Tricks gibt es, um bei den Normalformen irgendwie schnell voranzukommen? Wie kommt man hin und her? Und für welche Situationen sind die überhaupt definiert? Und was muss man da beachten? Ja.
Das ist der letzte Block. Die Größe ist... wir wissen, dass es 2,2 ist, wegen, dass wir in R 7
haben. Nee, das wissen wir, weil das zum Kern von Alpha eingesetzt in dieses Polynom gehört und weil hier die Dimension 2 ist. Das hier gehört zu einem zweidimensionalen Alpha in neuer Totalraum und deswegen ist die Größe 2.
Das ist Dimension 2
hat, deswegen der X-Bus 3
oder?
Ja, hier genau. Der Grad ist 2 und der Grad ist ja immer die Dimension des Raums, den man sich da anguckt. Und hier schränke ich ja Alpha ein auf einen Teilraum. Und dieser Teilraum hat Dimension 2, ist genau der Kern von Alpha 1, den sich hier rein. Und der hat, da sehe ich, dass die Dimension 2 ist. Und dann muss auch der Block dazu Dimension 2 haben. Und an den Koeffizienten hier kann man auch sehen, wie dann die Basisvektoren, die zu einer allgemeinen Normalform gehören am Ende, wie die abgebildet werden. Da haben wir ja auch unsere Prinzipien überlegt. Bei Jordan wissen wir, wie die Basisvektoren abgebildet werden. Und man kann auch an der Anzahl der beteiligten Eigenvektoren nochmal sehen, ob man alles richtig gemacht hat mit der Dimension der Eigenräume. Und hier hat man dieses, dass die Stückchen quasi immer so alphazyklisch aussehen. Das heißt, jeder Basisvektor geht immer auf den nächsten und der letzte geht auf eine lineare Dimension. Ja.
Können Sie die Rechnung bitte hinschreiben?
Ressource, aber ich fand es ehrlich gesagt super, dass wir eine komplette Vorlesungswoche hatten für zwei solche große Fragestunden und sie sind alle da. Viele von ihnen waren ja am Ende der Vorlesung nicht mehr da und sie werden ihre Gründe haben, das ist total okay. Aber anscheinend war ihnen das jetzt ja wichtig genug, um herzukommen, hier in den Hörsaal, also nicht das Video anzugucken, sondern hier im Hörsaal zu sein. Und mich würde interessieren, was an diesen Fragestunden gut ist oder wie hilfreich oder wie sinnvoll das ist, sowas zu machen. Es ist ja so ähnlich wie so ein Workshop-Plenum, aber halt ganz am Ende, der Stoff ist jetzt noch ziemlich frisch. Können Sie mir da eine Rückmeldung geben? Denn wenn ich weiß, dass das richtig gut ist, dann kann ich ja versuchen, in Zukunft meine großen Vorlesungen immer so zu planen, dass da am Ende so ein bisschen Luft für sowas ist. Das wäre dann eigentlich ganz cool. Ja. Ja, können Sie mir da Kommentare zu geben? Ja?
Ich finde es so ein bisschen wie so Nachhilfe. Und das ist ein Vergnügen.
Okay, danke schön. Noch mehr Bemerkungen dazu?
Ja, man kann ein bisschen interaktiv auch nochmal fragen.
Besser als in der Vorlesung, wenn man so mittendrin ist?
Teilweise.
Warum?
Weil es, glaube ich, noch mehr konkrete, also mehr konkrete Beispiele, wo man sich immer ein bisschen mehr Sachen besser vorstellen kann.
Und weil man mehr Zeit hat, ne? Weil man jetzt halt nicht irgendwie sagt, ja, wir wollen zum nächsten Satz, sondern okay, ja, das sehe ich ein, ja?
Ich finde es auch gut, weil es im Grunde ist, es jetzt die drei Workshops. Und man hat die Sachen alle irgendwann schon mal gearbeitet. Und in der Vorlesung ist man dann auch schon immer stehen dabei. Und
okay. Okay, gut, danke. Ich habe noch mindestens eine andere Hand gesehen. Irgendwo hier.
Ich verstehe gut die Zusammenhänge. Oder sind die Kapitel so einzeln, finde ich.
Ja, heute haben wir echt alles zusammengefasst. Das stimmt. Ja. Danke, fällt Ihnen noch irgendwas ein? Jetzt auf den letzten Metern. Ansonsten kommt dann Montag Runde 3 sozusagen. Und wenn Sie es brauchen, dann sagen Sie mir oder sagen Sie schon, was noch nötig ist. Podcast-Folgen zu irgendwelchen Themen, Notfall-Panik-Sprechstunde am Mittwoch vor der Klausur, was auch immer. Sagen Sie mir, was Sie brauchen, was ich möglich machen kann, mache ich möglich. Und